Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei.
Heute Morgen hatten wir ja schon den Auferstehungsgottesdienst und irgendwie hatte ich die Nacht über Angst, dass ich verschlafen würde. Bin dann um 4.30 Uhr aufgewacht. Bin also ein bisschen müde, sagte auf dem Weg hier zum Gottesdienst zu meiner Frau, boah, ich hoffe, dass der Typ nicht zu lange macht, der predigt, dass ich nicht einschlafe. Sagt meine Frau, du hast die wenigsten Probleme mit dem Einschlafen, du bist der da reden muss. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich hoffe, dass ihr Ostern, oh, heute habe ich es hier, ey. Ich hoffe, dass ihr Ostern so feiert wie ich. Ich liebe Ostern. Ich liebe den Auferstehungsgottesdienst. Und die Lieder, die wir gerade gesungen haben, sind einfach herrlich, wo wir Gott zusingen. Aber bei mir war das nicht immer so. Als ich jünger war, bin ich in einem Kontext aufgewachsen, wo an Ostern immer so eine Mollstimmung war. Und ich rede nicht von einer andächtlichen Stimmung, eher so eine getrübte, auf den Tod fokussierte Stimmung. Und mir gefiel das als junger Kerl, es gefiel mir nicht. Und so hatte ich irgendwie ganz lange Zeit in meinem Leben eine Abneigung zu Ostern, bis ich eines Tages irgendwann intellektuell verstand, was Ostern für eine Bedeutung hat. Das änderte meinen Blick auf Ostern. Aber irgendwann verstand ich auch emotional, was Ostern bedeutet und was Ostern für mich persönlich bedeutet. Und das ist, was Ostern für mich revolutionierte und warum ich Ostern jetzt so feiere. Und ich hoffe wirklich, dass dieses Jahr Ostern für dich ein Ostern ist, wo du Ostern für dich persönlich erfahren kannst, Ostern persönlich in Anspruch nimmst. Warum mag ich Ostern? Ich glaube, Ostern ist eine Zeit, die Gott uns schenkt und die wir auch von unserer Regierung nutzen können. Also wir haben ja immer noch freie Tage, wir haben Feiertage, wo wir nicht arbeiten müssen, wo unser Leben entspannt, wir einen Schritt zurück machen dürfen, um uns daran zu erinnern, welchen Schatz Christus uns durch Ostern geschenkt hat. Und ich hoffe, dass nichts in deinem Leben dich irgendwie von diesem Schatz, den Ostern dir schenkt, dass dich nichts in deinem Leben irgendwie von diesem Fokus, was das ist, abbringen lässt. Ich habe euch heute einen Text mitgebracht aus dem Kolosser 2, und das ist nicht so ein typischer Ostertext, aber ich denke, der Text ermutigt uns doch, Ostern für uns persönlich in Anspruch zu nehmen und Ostern für das in unserem Leben festzuhalten, was Ostern auch wirklich ist. Kolosser, eine Gemeinde, an die Paulus schreibt, ist übrigens die Gemeinde, die sich beim Philemon zu Hause getroffen hat, der Philemon, über den wir gerade die Predigtserie haben. Und Paulus schreibt an diese Gemeinde und sagt, Mann, ihr steht fest in eurem Glauben. Ihr seid fest gegründet. Ihr habt ein gutes Fundament. Christus ist eure Mitte. Christus ist euer Fokus. Euch geht's gut. Nichtsdestotrotz, sagt Paulus, gibt es dort Gefahren in eurer Gemeinde. Es war nämlich so, in der Gemeinde in Kolosser gab es verschiedene Lehren, die von außen in die Gemeinde versuchten hineinzuströmen. Dort gab es Judenchristen, die in die Gemeinde kamen und sagten, hey, ihr braucht noch das Gesetz, um vor Gott gerecht zu sein. Und andere Lehren kamen, das waren die Gnostiker, die sagten, das war eine Sekte, und die sagte, du musst, um erlöst zu werden, musst du es schaffen, durch dein Gedankenkonstrukt, durch Weisheit, die du dir aneignest, dich von deinem irdischen Leben zu lösen. Und das, wenn du dann in der Weisheit aufgehst, das ist die Erlösung, die du erfahren kannst. Und an diese Gemeinde schreibt der Paulus jetzt einen Brief. Und obwohl er sagt, ihr seid fest gegründet, schreibt er ihnen in diesem Brief eine Warnung. Und die Warnung lautet wie folgt: Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Also Paulus schreibt ihnen jetzt und sagt, ihr müsst aufpassen, damit ihr nicht beraubt werdet. Und das Wort, was hier für beraubt verwendet wird, kann im Griechischen oder bedeutet im Griechischen auch, passt auf, dass euch niemand entführt. Zu meiner Zeit, als ich noch zur Grundschule gegangen bin, da gab es noch kein WhatsApp, aber dann irgendwann, als ich schon Theologie studiert hatte, kam WhatsApp, war WhatsApp gerade so richtig am Kommen. Und damals war es so, die bei den Anfängen dabei waren, werden sich noch daran erinnern können, dass es am Anfang immer diese Kettennachrichten gab. Ne? Ja, du hast Nachrichten über irgendwelche Dinge gekriegt, die in deinem Umfeld passieren. Und mich hat es immer genervt. Ich habe dann immer gegoogelt, ob die Kettennachricht war es oder nicht, um dann diese Kettennachrichten zu stoppen, zu sagen, hey, was du da verbreitest, ist Fake News. Und eines Tages, wir hatten schon hier in Berghausen gelebt, habe ich nach vielen Jahren wieder so eine Kettennachricht bekommen. Und in dieser Kettennachricht ging es darum, dass in der Grundschule, wo ich also zur Grundschule ging, dass es dort einen Mann gab, der versuchte, Kinder in sein Auto reinzulocken. Das kann nicht wahr sein, doch nicht da aus dem kleinen Dörfchen, wo ich herkomme. Ich google rum und auf einmal merke ich, dass diese Nachricht eine offizielle Warnung von der Polizei ist und dass es keine Fake News waren. Paulus sagt, pass auf, dass dich niemand verführt, dass dich niemand entführt. Du sagst, hey Paulus, komm, das ist Fake News. Vielleicht damals bei den Kolossern, aber doch nicht mehr heute bei uns, oder? Der Auftrag, den Paulus hier gibt, aufmerksam zu sein auf das, was uns auf uns zukommen kann, ist ein Auftrag, der für alle Zeiten gilt. Die Art und Weise, wie Paulus diesen Auftrag gibt, bedeutet im Griechischen, dass du immer dein ganzes Leben lang auf der Hut sein sollst, dass dich niemand entführt. Du sagst, ja Paulus, ich bin ein erwachsener Mann, da wird schon keiner kommen, versuchen mich ins Auto zu ziehen. Und dann sagt Paulus uns, was diese Verführungen sind, dass es nicht irgendwelche Personen sind, die dich irgendwo reinziehen möchten, sondern vielmehr, dass es Gedankenkonstrukte sind. Er nennt es hier die Philosophie oder Lehrenbetrug, dass diese Dinge dich irgendwie gefangen nehmen möchten, wovon du eigentlich bereits befreit bist. Vor einiger Zeit hatte ich ein Gespräch mit einem Gemeindeleiter und der hörte, dass ich einen Doktor in Philosophie gemacht habe, kam er zu mir und sagte, Oliver, du kennst doch Kolosser 2, Vers 8, da steht doch, dass du dich nicht von den Philosophien berauben lassen sollst oder verführen lassen sollst. Sag ich, hör mal zu, Paulus spricht dort nicht über Philosophie an sich. Also Philosophie bedeutet ja an sich zunächst einmal die Liebe zur Weisheit. Und du versuchst die Fragen zu erklären, wer bin ich, wo komme ich her und wo will ich hin? Und wie kann ich die Zeit zwischendrin am besten meistern? Wie kann ich mein Leben am besten meistern? Und Paulus spricht nicht über Philosophie im Allgemeinen. Guck mal, er verwendet den bestimmten Artikel und sagt, die Philosophie, eine bestimmte Philosophie, die bei den Kolossern in ihrer Zeit vorhanden war, die auch heute noch präsent ist. Und diese Philosophie ist leerer Betrug. Das Und, welches Paulus hier verwendet, ist nicht einfach eine Satzverbindung, sondern vielmehr ein beschreibendes Und. Die Philosophie, die leerer Betrug ist. Genau. Ja, kann passieren. Ich freue mich, dass meine Jungs in Neuwied sind. Ja, auf jeden Fall. Paulus definiert hier, dass es eine bestimmte Philosophie ist, die ein leerer Betrug ist. Es geht nicht um Philosophie an sich, um Weisheit an sich, sondern um etwas, das dich Christus berauben möchte. Und das zeigt er uns mit diesem rhythmischen Gemäß, was er dann aufführt, was ich hier versucht habe, bildlich darzustellen. Gemäß der Überlieferung der Welt, gemäß den Überlieferungen der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christusgemäß. Das sind die Philosophien, die dich berauben möchten, die dich gefangen nehmen möchten. Obwohl du meinst, darin frei zu sein, werden diese Gedankenkonstrukte dich gefangen nehmen. Und Paulus fängt an und sagt, diese Philosophie, die dich wieder gefangen nehmen kann, ist eine Philosophie, die von Überlieferungen der Menschen herkommt. Die eine von Menschen erdachte Philosophie oder Weltanschauung ist, die dir zwar die große Kulisse anbietet, die aber eigentlich nichts hinter der Kulisse hat. Viel heißer Dampf, aber hinten drin ist keine Substanz. Den Begriff können wir auch übersetzen mit den Traditionen der Menschen. Und Jesus hatte bereits die Pharisäer dafür kritisiert, dass sie sich auf Traditionen beruhten und nicht auf Offenbarung Gottes. Und Paulus sagt, alles, was dir irgendwie sagt, du brauchst eine Weltanschauung gibt, die dir sagt, hey, wenn du nur das hast, wenn du A hast, dann wirst du Erfüllung im Leben finden. Wenn du ein Haus hast, wirst du Erfüllung haben. Wenn du deinen Partner hast, wenn du einen guten Job hast oder einen bestimmten Kontostand, dann wirst du Erfüllung in deinem Leben erfahren. Und Paulus sagt, pass auf, dass dich nicht jemand von Christus wegbringt mit Gedankenkonstrukten, die nicht von Christus sind. Und dann sagt er, gemäß den Grundsätzen der Welt, ein super schweres Konzept, das hier zu übersetzen, was damit gemeint ist, der Begriff, der hier für Grundsätzen der Welt verwendet wird, der kann auch mit dem Alphabet übersetzt werden. Gemäß dem Alphabet. Aber der wurde gewöhnlicherweise im Kontext von mystischer Religion verwendet. Und so könnte Paulus sagen, lasst euch nicht verführen durch ein religiöses ABC, wo du sagst, hey, du brauchst zwar Christus, aber du brauchst noch A, B oder C obendrauf. Christus plus irgendetwas hinzu. Und Paulus sagt, alles, was dir Christus und etwas anderes verkaufen möchte, das beraubt dich etwas und nimmt dich in etwas gefangen. Könnte auch bedeuten, dass Paulus hier von mystischen Gottheitserfahrungen spricht, wo Menschen durch religiöse Handlungen sich den Gottheiten hingaben, an die sie glaubten, um dann irgendwie etwas Besonderes für die Gottheiten zu tun, um die Gottheit zu manipulieren, dass diese Gottheit dir dann etwas Gutes gibt. Jetzt für uns auf Christen übertragen, pass auf, dass du nicht meinst, dass du Gott auf irgendeine Weise durch deine guten Taten, durch dein Spenden, durch deinen Gottesdienstbesuch oder so manipulieren kannst, dass du dadurch etwas von Gott erhältst und Gott dich deswegen segnen muss. Weil Paulus sagt, das ist nicht Christusgemäß. Die Dinge, die dich verführen möchten, sind Gedankenkonstrukte, die dich irgendwie von Christus abbringen und von dem, was er an Ostern für dich gemacht hat, Christusgemäß, Christus und seinem Werk gemäß. Das, was Christus für uns vollbracht hat. Pass auf, weil diese Gedankenkonstrukte nicht irgendwelche antiken Gedankenkonstrukte sind, sondern diese Gedankenkonstrukte auch heute noch präsentisch sind und die in unserem Umfeld uns gefangen nehmen möchten, um uns wieder unseren Blick von Christus wegzulenken. Und wir meinen, in diesen Dingen Erfüllung zu finden, aber dabei hat Christus uns die Erfüllung gebracht. Und deswegen ist Ostern jedes Jahr aufs Neue ein Pausenschlag von Gott, wo er uns in die Pause ruft, einen Schritt zurückzumachen, um uns daran zu erinnern, welchen Schatz wir in Christus gefunden haben. Und das führt Paulus weiter auf, wo er sagt, lass dich nicht gefangen werden, erinnere dich daran, wen du in Christus hast und was du in Christus bekommen hast. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Paulus verwendet hier für die Fülle der Gottheit, klaut er einen Begriff der griechischen Mythologie, der dafür beschrieben wurde, wenn alle diese griechischen Gottheiten sich oben im Olymp trafen und dort ihre Gottheitsrituale, ihr Gottheitsarbeitstreffen zusammen hatten. Und diesen Begriff klaut Paulus jetzt und wendet den auf Christus an und sagt, alles das, was irgendwie mit Gott zu tun hat, was göttlich ist, die ganze Person Gottes wohnt in Christus. Christus ist Gott, aber Christus ist nicht nur Gott, sondern diese Gottheit ist leibhaftig oder ist menschlich geworden. Bis zu der Zeit der Kolosser, wenn ihr den Kolosserbrief studiert, werdet ihr entdecken, dass es dort Lehren gab, die Christus zwar als Gott anerkannten, aber Christus nicht als Mensch anerkannten. Also dass sie Weihnachten verworfen haben und gesagt haben, ey, da war jemand, der sah so aus wie ein Mensch, aber eigentlich war das nur Gott gewesen. Heutzutage haben wir genau das Gegenteil, dass wir sagen, hey, Christus war nicht Gott, der war vielleicht ein guter Mensch. Der war vielleicht ein guter, wenn ihr Google rausholt und mal googelt, wer Jesus ist, dann wird Google euch zunächst sagen, dass Jesus ein jüdischer Wanderprediger war, der von Pontius Pilatus gekreuzigt wurde. Paulus sagt, nein, der ist auch nicht nur ein Sozialreformer, Jesus ist nicht nur ein Religionsstifter, sondern Jesus ist Gott in Menschenform. Das ist Weihnachten, wovon Paulus hier spricht. Da erinnert er uns an Weihnachten und sagt, an Weihnachten wird Gott Mensch. Und wenn du Gott sehen möchtest, musst du einfach nur auf Weihnachten blicken, weil du dort Jesus siehst, wer Gott ist, wie Gott ist und welche Liebe Gott für uns hat. Gott ist leibhaftig geworden. Aber Weihnachten existiert nicht in einem Vakuum, sondern Weihnachten hat einen Sinn. Und das ist, was Paulus in Vers 10 sagt. Gott, die ganze Fülle Gottes, ist in Menschenform zu uns gekommen. Und in dieser Menschenform ist Gott jetzt dafür da, ist Jesus für uns da, um uns zur Fülle zu bringen, um uns Lebenserfüllung zu geben, um uns das zu geben, wonach unser Herz schreit. Letzte Woche hatte jemand von euch mir ein Video gesandt. Und in dem Video ging es darum, dass eine Frau ein paar Beobachtungen über den Schöpfungsbericht gemacht hat. Und sie sagte, es ist doch interessant, dass wenn Gott den Fisch schaffen wollte, als Gott den Fisch schaffen wollte, da sprach er zum Wasser. Als Gott den Baum schaffen wollte, sprach er zu der Erde. Und als Gott den Menschen schuf, sprach er zu sich selbst. Wenn du jetzt den Fisch aus seinem natürlichen Lebensraum rausholst, stirbt der Fisch. Wenn du den Baum aus seinem natürlichen Lebensraum rausholst, stirbt der Baum. Wenn du den Menschen aus seinem natürlichen Lebensraum rausholst, dann ist der Mensch tot. Und die Bibel spricht davon und nennt das einen geistlichen Tod, wenn wir von Gott getrennt sind. Und die Philosophien, die auf uns einprasseln, sind Philosophien, die sagen, weißt du was, du hast da vielleicht eine Leere in dir drin. Dein Herz schreit nach irgendetwas, was du mit irgendetwas füllen willst. Aber das, wonach dein Herz schreit, schaffst du nur durch Gott, der leibhaftig auf die Erde gekommen ist, zu füllen. Er füllt das Puzzlestück zu, das in deinem Herzen drin ist. Und alles andere scheint dir vielleicht etwas anbieten zu können. Aber alles andere ist nur leerer Betrug. Philosophien, die nach Menschenweisheit oder nach Weltanschauung aufgebaut sind, die dir aber nicht das schenken können, wonach dein Herz eigentlich schreit. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einer Person und die Person sagte mir, Oliver, ich weiß nicht, ich kann mich irgendwie Gott nicht ganz hingeben. Ich weiß nicht, wenn ich mich Gott ganz hingebe, habe ich Angst, dass Gott mir meine Träume nimmt, dass meine Träume, meine Ziele nicht erfüllt werden können. Ich weiß auch nicht, ob ich in meinem Leben sicher sein werde. Was ist, wenn Gott mich irgendwo ins Ausland schickt und ich weiß nicht, ob ich dahin das machen könnte? Weißt du, der Text sagt uns, dass wenn du bei Christus bist, dann hast du Erfüllung. Und auch wenn deine äußeren Umstände alles anders als erfüllt aussehen, so kannst du in der Hand Gottes mehr Erfüllung erfahren als ein Mensch, der alle Reichtümer der Welt beherrscht. Und du kannst dich, weil du dort Erfüllung bei Christus erfährst, kannst du dich Christus in seine Hand legen und sich ihm hingeben, ihm dienen, wo er dich hinschickt, weil du weißt, dass er das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist, dass er der Herrscher über alle Herrschaften ist. Und wenn er der Herrscher aller Herrschaften ist, brauche ich keine Angst haben, Christus irgendwo zu dienen, weil Christus derjenige ist, der sowieso alles kontrolliert. Und ich brauche keine Angst haben, irgendwo hinzugehen, wo ich meine, dass Gott mich meiner Träume beraubt, weil Christus derjenige ist, der den tiefsten Traum in meinem Herzen füllt. Und deswegen ist Ostern eine Zeit, in der wir einen Schritt zurück machen dürfen und uns an die Schätze erinnern dürfen, welche Christus uns schenkt. Und Paulus führt weiter auf, das ist, wen ihr in Christus habt. Erfüllung für das, wonach euer Herz am tiefsten schreit. Und jetzt führt Paulus aus, wie Christus uns das schenkt. Und dafür gebraucht er drei Bilder. Er verwendet das Bild des neuen Lebens, verwendet das Bild der Vergebung unserer Schuldschrift und er verwendet das Bild des Sieges, den Christus einfährt. Und er sagt hier, in ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid auch ihr mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Paulus verwendet jetzt hier das Bild des neuen Lebens, welches wir in Christus erhalten können. Und er sagt, dieses Leben erhalten wir, weil wir durch Christus beschnitten worden sind. Paulus spricht hier von einer metaphorischen, also von einer bildhaften Beschneidung. Und alle Männer sollten jetzt aufatmen, weil wir nicht in irgendein medizinisches Prozedere durchführen müssen. Aber was bedeutet Beschneidung? Ist ein alttestamentlicher Begriff, der dafür steht, der eine geistliche Wahrheit in der Realität symbolisiert. Im Alten Testament wurden die Männer beschnitten, um zu symbolisieren, dass sie zu Gottes Volk, zu Gottes Bundesfamilie gehören. Dass sie Teil der Familie Gottes sind. Was das auch bedeutet, der Begriff bedeutet nämlich einfach nur abschneiden, sie wurden abgeschnitten von den anderen Völkern. Das alte Leben definierte dieses Bund Gottes nicht mehr, weil sie in einem neuen Bund, in einer neuen Familie Gottes leben konnten. Wenn wir jetzt mit Christus beschnitten sind, übrigens, diese Beschneidung spricht von dem Tod Christi. Wenn wir mit dem Tod Christi beschnitten sind, bedeutet das, dass jeder, der von uns zu Christus gehört, dass wir nicht mehr in unserem alten Leben drin sind. Ein Leben, das immer noch versucht, irgendwie in seinen natürlichen Lebensraum zurückzukommen. Sondern wir haben Fülle durch Christus erhalten. Das Alte ist nicht mehr das, was uns definiert und auch nicht mehr definieren sollte. Und dann sagt er, ihr seid mit Christus beschnitten, das heißt, ihr seid mit Christus gestorben, wenn ihr zu Christus gehört. Und dann durch die Taufe seid wir mit Christus auferweckt worden. Wieder ein Bild für die Taufe, nicht eine wörtliche Taufe, sondern Jesus hatte bereits in den Evangelien gesagt, dass er mit einer Taufe getauft werden müsste, die Jünger nicht getauft werden könnten. Und er sprach in dem Kontext von seinem Tod. Wenn Paulus hier von dieser Taufe spricht, dann spricht er von dem Beschnittenwerden, von dem Kreuz und dann von dem Eingraben des Christus in der Erde, wo Christus ins Grab gelegt worden ist. Und dann sagt er, und ihr durch den Tod Christi seid ihr mit Ostern auch ins Grab hineingestiegen mit Christus. Wenn ihr zu Christus gehört, seid ihr mit Christus begraben. Euer altes Leben hält euch nicht mehr fest. Eure alten Wünsche der Erfüllung halten euch nicht mehr fest. So geht nicht wieder da zurück und versucht euch da Dinge zu suchen, was Jesus euch bereits geschenkt hat. Er hat euch nämlich neues Leben geschenkt, weil so wie Christus an Ostern auferweckt ist, genauso die gleiche Kraft, die Christus auferweckt hat, die gleiche Kraft wirkt jetzt in uns und hat uns ein neues Leben geschenkt. Ein Leben, welches in dem Gott existiert, der die ganze Fülle ist und der uns zur ganzen Fülle bringen möchte. Paulus geht weiter und sagt, das zweite Bild, Christus schenkt euch Fülle, indem er euch eure Schuld vergibt. Er hat euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen, den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand. Und er hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Die Schuldschrift ist ein antikes Konzept, welches wir eigentlich auch kennen, und zwar aus dem Krankenhaus. Du kommst ins Krankenhaus, hast irgendeine OP, die ansteht, und vorne an deinem Bett gibt es die Schuldschrift, also jetzt im übertragenen Sinne, die sagt, wer du bist, die sagt, welche Krankheit du hast und die sagt, was du essen darfst. In der Antike war es so, du kamst ins Gefängnis und über deine Zelle wurde eine Tontafel oder eine Steintafel aufgehangen, die angeritzt war mit deinem Namen, mit deinem Vergehen und mit deinem Urteil, das du empfangen wirst. Und Paulus sagt jetzt, dass Christus nicht der Einzige war, der am Kreuz hing an Ostern, an Karfreitag, sondern dass Christus diese Tafeln mitgenommen hat und sie mit ans Kreuz geheftet hat, sodass wir Vergebung für die Schuld haben können. Weißt du, was an Karfreitag passiert ist, war, dass Jesus diese ganzen Tafeln ans Kreuz geheftet hat, sodass Gott, als er auf das Kreuz gesehen hat, diese ganzen Schuldschriften gesehen hat und seinen ganzen Zorn auf Jesus ausgegossen hat und Jesus bestraft hat, weil Jesus diese ganzen Schuldschriften ans Kreuz genagelt hatte. Jesus hatte keine einzige Schuldschrift, die über ihn sprach, die am Kreuz hing. Aber deine und meine Schuldschrift hing dort und Jesus bezahlte die Schuld für diese Schuldschriften und löschte sie damit aus. Weil Jesus ein Leben lebte, das ihn qualifizierte für einen Tod, den wir eigentlich verdient hätten. Sodass wir jetzt für ein Leben qualifiziert sind, was wir eigentlich nicht verdient haben. Ostern zeigt uns, dass Jesus uns vergeben hat, indem er diese Schuldschriften nahm, sie über eine Schleifbahn zog und aus der angekritzelten Steintafel eine polierte Marmorplatte machte. Aber was? Ich bin doch gar nicht so schlimm, oder? Oliver, ich habe gar keine Übertretung oder mein unbestimmter Zustand. Was heißt das überhaupt? Ich verstehe gar nicht, was du sagen möchtest. Ich hatte vor einigen Jahren eine Unterhaltung mit einen meiner besten Freunde, der mir sagte, ich brauche doch Jesus gar nicht. Ich bin doch ein guter Mensch. Oliver, was ist dein Problem mit mir? Ich sündige nicht, ich lüge nicht. Willst du sagen, dass ich ein Dieb bin? Ich stehle nicht, ich betrüge meine Frau nicht. Also was ist dein Problem? Wofür brauche ich denn Jesus überhaupt? Guck mal, die Übertretung, von der Paulus hier spricht, bedeutet, dass es dort einen Maßstab gibt, den Gott ansetzt und nicht einen menschlichen Maßstab. Und alles, was diesem Maßstab nicht gerecht wird, ist die Übertretung, die zu unserer Schuldschrift aufgeschrieben wird. Aber Paulus spricht nicht nur von der Übertretung, sondern er spricht auch von einem unbeschnittenen Zustand. Der Zustand, dass wir getrennt von Gott sind, verurteilt uns, dass wir ans Kreuz müssten. Aber Christus sagt, auch diesen Zustand nehme ich auf mich und ich bezahle dafür. Weil solange du unbeschnitten bist, ohne Christus lebst und nicht in Christus seinem Tod gestorben bist, bist du wie der Fisch, der aus dem Aquarium gesprungen ist, auf dem Boden ein bisschen rumklappert und versucht wieder hochzuspringen, aber nie wieder zurückkommt, weil du versuchst, aus deiner Kraft vor Gott irgendwie gerecht zu werden. Aber keiner kann dich in deinen natürlichen Zustand zurückbringen, außer Gott, der Mensch wird, um zu sterben, dass wir nicht mehr sterben müssen. Und so vergibt Christus uns an Ostern zeigt uns Ostern, dass Christus uns unsere Schuld vergeben hat, sodass wir nicht mehr für unsere eigene Schuld sterben müssen. Und deswegen ist Ostern die Erinnerung, wo wir einen Schritt zurück machen dürfen und uns an den Schatz erinnern können, welchen Christus uns schenkt. Und dann gibt Paulus uns noch ein letztes Bild, wo er von einem Siegeszug spricht. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Ein Siegeszug, das waren in der Antike Einzüge von römischen Generälen, die in Rom eingezogen sind, nachdem sie irgendeinen Krieg gewonnen hatten. Es war so, dass sie über irgendwelche Feinde hergefallen sind, sie eingenommen hatten. Und die Generäle dieser Feinde wurden dann angekettet. Und alle Güter, die der gute General, der römische General jetzt erobert hatte, die wurden auf Eseln, auf Wagen geladen. Und dann wurde der General, der den Siegeszug eingefahren hat, auf ein Pferd gesetzt und er durfte durch Rom reiten. Und alle Menschen sahen diesen General und hinten kamen die Feinde, die verloren hatten, wurden hinter dem hergezogen. Ist quasi ähnlich zu dem, was wir 2014 mit unserer Nationalmannschaft in Berlin gemacht haben. Wo wir sie gefeiert haben als unsere Nationalhelden, weil sie Weltmeister geworden sind. Und wisst ihr, Paulus schreibt, dass Christus diesen Siegeszug eingefahren hat. Aber wie? So, wovon spricht er hier? Er spricht hier von der Vergebung, wo er unsere Schuldschrift ans Kreuz genagelt hat. Und er spricht hier von der Beschneidung und der Taufe Christi, das heißt von seinem Tod und seiner Auferstehung. Als alles so aussah, dass Christus verloren hätte, dass Christentum Moll ist, dass Christentum Depri-Religion ist, als es so aussah, dass der Feind besiegt hatte und es 3 Tage lang ruhig war, wo die Jünger sich versteckten, weil sie Angst hatten vor den Menschen. Auf die Art und Weise zog Christus seinen Siegeszug heim, weil Christus am 3. Tag auferstanden ist. Weißt du, welcher Gott ist bereit, sich von seinen Geschöpfen töten zu lassen, um ihnen zu zeigen, dass er auch der König über den Tod ist? Das hat Christus gemacht. Weißt du, an Ostern ist der Tod auf das Leben getroffen. Aber wenn der Tod auf das Leben, auf Jesus trifft, dann verliert immer der Tod und er muss sterben. Und Christus sagt, das ist, was an Ostern passiert ist, dass Christus den Siegeszug eingefahren hat und das Dunkle, das Böse, den Feind, ihn besiegt hat, sodass wir nicht mehr in einer Identifikation leben müssen, die uns sagt, Oliver, das ist deine Lieblingssünde und immer wieder möchtest du in dieser Sünde leben. Das ist nicht mehr meine Identifikation. Meine Identifikation ist in Christus, der den Sieg eingefahren hat, der Sieger ist, der selbst derjenige ist, der den Tod besiegt hat. Und diese Kraft ist in mir wirksam. Meine Identifikation ist nicht mehr mein schlechtes Gewissen, weil jedes Mal, wenn ich falle, kann ich zurück zu meinem Gott geben und er sagt, ich vergebe dir und nehme dich an. Meine Identifikation ist nicht mehr Erfüllung zu suchen in einem Leben, was dir eine schöne Kulisse bietet, aber eigentlich nur heißer Rauch ist. Weil ich in dem Sieger Erfüllung erfahren darf. Das bedeutet, dass Ostern uns erinnern möchte, dass wir einen Schatz haben, der uns zu Siegern macht, dass wir nicht mehr in unserem alten Leben leben müssen, dass wir nicht wieder in unsere alten Sünden fallen müssen, weil Jesus das Dunkel und den Tod besiegt hat. Und deswegen hoffe ich, dass Ostern für dich nicht einfach nur ein Feiern mit Freunden und Familie ist, sondern dass Ostern für dich ganz persönlich, für dich tief im Inneren eine Bedeutung des Siegeszuges hast, wo du sagst, das ist das Leben, was mich definiert. Die Auferstehung von Jesus ist die Auferstehung, die ich erfahren habe und nochmal erfahren werde. Weil dieser Herr derjenige ist, der mir Erfüllung schenkt. Letztes Jahr hatte mein Sohn Levi eine Einladung bekommen, in den Europapark zu fahren. Und ich dachte, komm, ich zeige ihm schon mal, was der Europapark ist, weil er sich das nicht vorstellen konnte, hat ihm ein paar Bilder gezeigt. Und er war total begeistert, erklärte seinen Jungs, seinen Brüdern, wo er da hinfahren würde. Und dann kam der Tag, wo Levi im Europapark war und nach Hause kam. Levi war eine veränderte Person, weil er jetzt erfahren hatte, was Europapark heißt. Weißt du, vielleicht bist du hier und hast noch nie selbst erfahren, was Ostern eigentlich bedeutet. Ich hoffe, dass du nicht nach Hause gehst und meinst, oh, Ostern ist so ein schönes Festchen, wir gucken uns da die Osterhasen an und suchen ein paar Eier mit den Kindern, sondern dass Ostern für dich persönlich ein Tag wird, wo du Erfüllung für dein Leben erfahren kannst. Dass du Ostern feiern kannst, weil du Ostern selbst erlebt hast. Weil deine Schuld am Kreuz gekreuzigt wurde. Weil du ins Grab gestiegen bist und weil du mit Christus in einem neuen Leben leben darfst. Und falls du das noch nicht gemacht hast, dann darfst du gleich nach dem Gottesdienst hier zum Thomas oder auf mich zukommen und wir werden zusammen mit Gott reden, sodass du einen ersten Schritt in die Erfüllung mit Christus gehen darfst. Aber wenn du hier bist und bereits zu Christus gehörst, dann hoffe ich, dass nichts in deinem Leben dich von diesem Pausenschlag, den Gott dir gönnt an Ostern, ablenken lässt, sodass du wieder in alte Dinge reinfällst und versuchst, Erfüllung zu finden außerhalb von Christus. Ich weiß nicht, was für dich das Ding ist, wo du versuchst, Erfüllung zu finden. Paulus weiß es auch nicht von den Korinthern. Er beschreibt nicht einmal die verschiedenen Dinge, die sie versuchen könnten. Ob es der Partner ist, den du dir wünschst, ob es ein Haus ist. Paulus tut das nicht. Aber weißt du, was Paulus tut? Paulus schreibt Christus ganz, ganz groß. Paulus ist wie der Fahrschullehrer, der sagt, wenn du das erste Mal in die Autobahnbaustelle hineinfährst und du merkst, wie eng es da eigentlich ist und du guckst vor Angst nach links und nach rechts, guckst auf die Leitplanke und guckst auf das andere Auto, das neben dir fährt und der Fahrschullehrer sagt, weißt du was, guck nicht auf das daneben. Guck dorthin, wo du hinfahren möchtest und dann kommst du dahin. Und genauso ruft uns der Text auf, hey, lass dich durch nichts von Christus wegbringen. Wie? Indem du auf ihn schaust, bei ihm Erfüllung suchst und die Dinge, die er dir sonst noch schenkt, als i-Tüpfelchen auf dein Leben siehst, aber Christus als dein Leben siehst. Das hoffe ich für dich. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du meine Schuld, dass du unsere Schuld bezahlt hast. Dass an Ostern nicht nur du am Kreuz hingst, am Karfreitag, sondern dass auch unsere Schuld dort hing. Und Jesus, du bist auferstanden und durch deine Auferstehung dürfen wir sehen, dass du auch uns Leben schenken kannst. Und so bitte ich dich, dass du jeden von uns, der zu dir gehört, ganz neu diese Osterpause nutzen lässt, um auf dich zu blicken, um Erfüllung in dir zu suchen, um Leben in dir zu finden. Jesus, vielleicht ist dir heute jemand dabei, der Ostern noch nie erfahren hat, der Ostern vielleicht intellektuell versteht, aber nicht weiß, was Ostern eigentlich bedeutet. Ich bitte dich, Jesus, dass für ihn dieses Ostern nicht einfach nur vorüberzieht, wie letztes Jahr Ostern oder vorletztes Jahr Ostern, sondern dass dieses Jahr Ostern die Person, die dich noch nicht kennt, dein Ostern wird, wo Erfüllung erfahrbar wird, wo Lebenssinn erfahrbar wird, Vergebung erlebt wird, weil du derjenige bist, der uns das schenkt. Ich bitte dich, dass Ostern nicht nur eine Zeit ist, die wir jetzt gerade verbringen, sondern dass Ostern uns bis zum nächsten Jahr täglich beeinflusst, sodass wir uns in deine Hände geben, dir vertrauen, wo du uns hinschickst, weil du derjenige bist, der das Leben ist, wonach wir eigentlich suchen. Amen.
Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church. Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.